In der globalen Handelspolitik überschlagen sich die Ereignisse. Die USA verhängen Zölle gegen China, Mexiko und Kanada, nur um Stunden später und nach einem halben Börsencrash wieder zurückzurudern. War das alles reiner Theaterdonner? Ist es bloß das bekannte Trump-Chaos, das wir ungläubig wieder einmal zur Kenntnis nehmen? Oder müssen wir uns tatsächlich von den bisher bekannten Regeln des Welthandels verabschieden? Wird Europa in den Sog dessen geraten, was der aktuelle EU-Ratspräsident den Trump-Tornado nennt? Chaos oder Kalkül? Was bedeutet das alles für europäische Unternehmen? Wie können und wie sollen Führungskräfte darauf reagieren? In dieser Folge stelle ich Ihnen drei zentrale Erkenntnisse vor, die über die Tagespolitik hinausweisen und Ihnen helfen, Ihr Unternehmen strategisch für die Zukunft zu wappnen.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Das Wall Street Journal ist nicht gerade zimperlich gegenüber dem, was die USA in den letzten Tagen als Hauptdarsteller auf der Bühne des Welthandels aufgeführt haben. Es sei der, ich zitiere die Schlagzeile auf der Titelseite, blödeste Handelskrieg der Weltgeschichte, den Donald Trump da gerade führt. Und irgendwie scheint es ist auch der kürzeste, denn kaum sind die Zölle angekündigt, werden sie auch schon wieder zur Seite geräumt. Währenddessen fragen sich europäische Politiker, womit sie in den nächsten Tagen zu rechnen haben werden, wenn über die Beziehungen der USA mit der EU gesprochen wird. Lassen wir die Tagespolitik zur Seite. Ich möchte Ihnen drei substanzielle Erkenntnisse vorstellen, die wir aus den letzten Tagen gewinnen konnten und die uns auch abseits des konkreten Anlassfalls erfolgreich machen. Erstens, verhandeln muss man können. Verhandlungen sind aus psychologischer Sicht insofern spannend, weil sie nur rein theoretisch einen sachlichen Ablauf darstellen, aber in der Praxis vielmehr einem komplexen Prozess entsprechen, der vor allem auch die menschliche Stärke, die Schwächen, die Befindlichkeiten der Verhandlungsteilnehmer mit einschließt. Gut zeigt sich das in bekannten Experimenten wie dem Gefangenendilemma aus der Spieltheorie. Das ist eigentlich das klassische Musterbeispiel dafür, dass zwei rational handelnde Akteure nicht kooperieren, obwohl es in ihrem eigenen besten Interesse wäre. Der kanadische Premier Trudeau hat sich bei seiner Pressekonferenz anlässlich der Einführung von Zöllen durch die USA verwundert gezeigt und auch ausgedrückt, dass de facto alle Kanadier und irgendwie auch die ganze Welt perplex ist, warum die USA einen Zollstreit ausgerechnet mit ihrem engsten und loyalsten Verbündeten vom Zaun brechen, scheinbar ohne Not und ohne Grund. Dieser Verwunderung liegt die Fehlannahme zugrunde, dass Akteure rational handeln, und dieser Trugschluss ist im Falle von Donald Trump natürlich besonders zutreffend. Wir staunen über die scheinbar unerklärlich destruktiven Verhandlungsmethoden des US-Präsidenten, aber wenn man sie ein wenig zerlegt, ergibt dann halt doch alles wieder Sinn, auf eine krude Art und Weise jedenfalls. Was meine ich damit? Trump betrachtet alle Konfliktsituationen als distributive Verhandlungen. Distributive Verhandlungen, das ist ein Fachbegriff aus dem Lehrgebiet der Verhandlungsführung, populärer ist der Begriff des Nullsummenspiels. Bei dieser Form der Verhandlung gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Es gibt eine fixe Menge von einem Gut, um das sich die Verhandlungen drehen, und es gibt zwei Seiten, die darum kämpfen, wie diese Menge nun aufgeteilt wird. Wenn zwei Kinder um eine Schokolade streiten, dann sieht man diese Form der Verhandlungen. Es geht darum, wer den größeren Anteil an der Schokolade bekommt, und je mehr der eine bekommt, umso weniger muss der andere kriegen. Es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Kennzeichnend für solche Verhandlungen ist das Beharren auf der eigenen Position, der Versuch der Einschüchterung des Verhandlungspartners, das Misstrauen dem anderen gegenüber. Das Klima ist konfrontativ. Es ist ein Willenskampf, der gewonnen werden muss. Das Ziel ist der Sieg über die Gegenseite. Die einzige Alternative wäre der Abbruch der Verhandlung. Die Bezeichnung distributive Verhandlung erklärt sich, weil dabei bloß Vorhandenes distribuiert, also verteilt wird. Es werden keine neuen Werte geschaffen. Kosten und Nutzen summieren sich immer auf Null auf, darum heißt diese Art der Verhandlung eben auch Nullsummenspiel. Die andere Art der Verhandlung nennt man integrative Verhandlung. Bei integrativen Verhandlungen haben beide Seiten nicht unbedingt gegensätzliche Interessen und es ist daher möglich, eine für beide Seiten vorteilhafte Einigung zu erzielen. Um in dem Beispiel von gerade eben zu bleiben mit der Schokolade, es geht dann eben nicht um eine einzige Tafel Schokolade, die zwischen zwei Kindern aufgeteilt werden muss, sondern zum Beispiel um einen Schokoladehersteller und um einen Lebensmittelhändler, die darüber verhandeln, wie viele Tafeln Schokolade zu welchem Preis auf den Markt gebracht werden können, welche Marge der Schokoladier haben soll, welche der Händler und auch, ob es, wenn diese Sorte Schokolade gut beim Konsumenten ankommt, noch Potenzial für eine längere Geschäftsbeziehung geben kann, mit dem Ziel, auch andere Sorten zu vertreiben. Bei integrativen Verhandlungen sehen sich alle Teilnehmer grundsätzlich als Partner, die nach einer für alle gleichermaßen guten Lösung streben. Das Ziel ist eben nicht, dass einer gewinnt und der andere verliert, sondern das Ziel ist, der Überzeugung zum Durchbruch zu verhelfen, dass es ein Ergebnis geben kann, bei dem beide gewinnen. Und noch zwei weitere Unterschiede zwischen den Modellen. Das erste Modell, die distributive Strategie, bei der es nur einen Gewinner und einen Verlierer gibt, ist transaktional und kurzfristig orientiert. Das Spiel ist nach einer Spielrunde aus. Die Schokolade ist aufgeteilt, basta. Und in der Regel wird das Spiel zwischen genau zwei Teilnehmern gespielt, binär. Denn ein Spiel mit einem Gewinner und stets vielen Verlierern macht auf Dauer einfach niemandem Spaß. Dagegen ist integratives Verhandeln relational, also an einer Beziehung interessiert, die über die aktuelle Spielrunde hinausreicht. Und es können mehrere Teilnehmer gewinnbringend mitspielen, buchstäblich. So viel zur Theorie und zur Anwendung auf den Zollstreit und auf Donald Trump. Der sieht die Welt offenbar ständig durch die distributive Strategiebrille. Er will gewinnen und dazu müssen die anderen verlieren, einer nach dem anderen. Allerdings erfordert unsere international stark verwobene Welt primär die andere Strategie, die integrative. Klar, Trump kann Zölle erhöhen, aber das können andere Länder eben auch. Dann streiten die USA und China darüber, wer dem anderen mehr Schaden durch Zölle zufügen kann, bis einer aufgibt. Aber es gibt eben kein definiertes Ende der Verhandlung und es gibt eben nicht einfach nur einen Gewinner und einen Verlierer. Zwischen China und den USA geht es nicht darum, eine Tafel Schokolade aufzuteilen. Es gibt immer neue Möglichkeiten, Schokolade herzustellen. Chinas Optionen sind nicht entweder A. Sojabohnen von US-Farmern kaufen oder B. keine Sojabohnen kaufen. China kann auch C. Sojabohnen aus Russland oder D. aus Argentinien, Brasilien oder Kanada kaufen. Das entzieht dem distributiven Verhandler die Kontrolle über die Verhandlung. Es gibt kein klares Gewinnen oder Verlieren mehr. Und wie gesagt, ein weiterer Faktor ist die Tatsache, dass weltwirtschaftliche Verhältnisse nicht einmalige Transaktionen sind, sondern langfristig wirksame Beziehungsgeflechte. Wenn mir klar ist, dass ich dem Gegenüber einen einmaligen Deal aufoktroyieren kann, dass die Sache damit erledigt ist und wir uns nicht nochmals begegnen, dann werde ich rücksichtslos in die Verhandlungen gehen. Ich brauche mir keine Gedanken über meine Glaubwürdigkeit zu machen, muss kein Vertrauen aufbauen, kein Verständnis für die Position des Gegenübers zeigen. Ich kann den anderen abzocken. Der wird mit mir in Zukunft keine Geschäfte mehr machen wollen und ich muss mir dann, wenn ich wieder etwas brauche, einen anderen Lieferanten suchen. Das klappt einmal, aber eben vielleicht noch ein zweites Mal, aber sicher nicht auf Dauer. Wenn man internationale Verhandlungen in einer so komplexen Welt wie unserer führt, mit vernetzten Volkswirtschaften und zahlreichen Käufern und Verkäufern, dann muss man sie integrativ angehen. Wer versucht, sie distributiv zu führen, kann bestenfalls kurzfristig erfolgreich sein. Und genau das, nämlich die komplexen Auswirkungen und das Beziehungsgeflecht, das erleben wir gerade. Trump hat China Zölle auferlegt und China hat daraufhin nicht nur im Gegenzug mit Zöllen auf US-Waren reagiert, sondern auch alle Sojabohnenbestellungen aus den USA storniert und stattdessen Sojabohnen aus Russland gekauft. Das hat nicht nur massiven Schaden für US-Farmer zur Folge, sondern erhöht auch die Einnahmen Russlands. Dadurch wird Russland weniger anfällig für Sanktionen und Boykotte, gewinnt wirtschaftlich und politisch an Einfluss, während die USA umgekehrt an Einfluss verlieren. Trump betrachtet die Verhandlungen als distributiv. Sein Gegenüber ist China, das er über den Tisch ziehen will. China hingegen sieht die Verhandlungen als integrativ und integriert Russland in ein viel komplexeres Verhandlungssystem. Wer sich mit Verhandlungsführung schon einmal beschäftigt hat, für den ist all das eigentlich Grundlagenwissen. Und genau das ist die Ableitung für uns in der Wirtschaft als Manager, als Managerin, als Unternehmerin, als Unternehmer. Verhandlungsführung zu lernen, bevor man überhaupt über Strategie und Taktik spricht. Wer nur über einen äußerst begrenzten Werkzeugkasten verfügt, der beschränkt seine Spielzüge selbst. Noch bevor ich mein Gegenüber kenne, noch bevor ich überhaupt über Verhandlungen nachdenke, muss ich das Spektrum meiner eigenen Möglichkeiten verbreitern und, falls ich das nicht selbst drauf habe, was ja sein kann, dann muss ich das entweder lernen oder mich mit entsprechenden Experten umgeben und ihrem Rat vertrauen. David Honig ist Professor an der Robert McKinney School und er hat es so kommentiert. Aus professioneller Verhandlungsperspektive bringt Trump eine Münze an den Verhandlungstisch und besteht darauf, dass der andere sie wirft und Kopf oder Zahl sagt, während China ein Schachbrett vor sich sieht und entscheidet, ob es besser die Neidorf- oder die Grünfeldeeröffnung spielt. Zweite Erkenntnis. Zölle bringen dem einen kurzfristig höhere Einnahmen, stärken aber langfristig den anderen. Für viele Ökonomen ist Zoll das vielleicht schlimmste Wort im Wörterbuch. Je nach Sichtweise können Zölle ein wirtschaftliches Instrument oder sogar eine wirtschaftliche Waffe sein. Der Chef von JP Morgan, der größten Bank der Welt, hat letzte Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos eingewendet, dass Zollandrohungen grundsätzlich wirksam eingesetzt werden können, um Beteiligte an den Verhandlungstisch zu bringen und günstigere Handlungsbedingungen auszuhandeln. I mean, get over it, hat er zur Mäßigung in der Aufregung geraten. Ich würde gerne einen weiteren Punkt ins Treffen führen, der durch die Handelskriege aktuell ausgelöst wird, nämlich eine Besinnung auf die jeweils eigenen Stärken und Schwächen, und das kann ja eigentlich ganz hilfreich sein. Ich habe neben dem Hauptsitz unseres Beratungsunternehmens in Wien auch ein Büro in Kanada und ich bin gerade da vor Ort und erlebe hautnah mit, wie Kanada auf die US-Zollandrohungen reagiert. Von gestern auf heute hat man in den Supermärkten die Regale einfach spürbar aufgeräumt und US-Produkte aussortiert oder mit riesigen Schildern versehen, auf denen steht: Choisir le Canada, buy Canadian instead. Kaufen Sie heimische Produkte. Der neue Nationalismus, der durch die Zollstreitereien angestachelt wird, hat seine Schattenseiten, das stimmt. Wenn Sie meinen Podcast schon länger hören, dann wissen Sie, Nationalismus ist definitiv nicht meine Sache. Aber er führt auch zum Nachdenken über die eigenen Positionen, über Stärken und Schwächen, zu einer Besinnung auf Themen, die in den letzten Jahren vernachlässigt wurden. In Kanada ist es beispielsweise der Ausbau der eigenen industriellen Kapazitäten. Kanada exportiert große Mengen an Rohstoffen, Öl, Gas, Holz, Mineralien, verarbeitet diese Rohstoffe aber kaum selbst. Statt Rohstoffe nur zu exportieren, wird das Land wohl mittelfristig mehr Wertschöpfungen im eigenen Land aufbauen. Raffinerien, Maschinenbau, Halbfertigprodukte etc. Und es wird danach trachten, seine anderen Handelspartnerbeziehungen auszubauen. Immerhin 75% der Exporte gehen aktuell in die USA und dass das kein gesundes Verhältnis ist, das ist nun allen ziemlich schlagartig bewusst geworden. Für Europa gilt Ähnliches. Wir sind beispielsweise in den Bereichen Verteidigung, Rüstung und Informationstechnologie massiv von den USA abhängig. Dass Trump Zölle auf Waren einheben will, die die Vereinigten Staaten importieren, wird niemanden in den USA nützen. Darin sind sich alle Kommentatoren einig. Überhaupt nützen Zölle einem Land nur dann, wenn es gleichzeitig eine Industriepolitik auf den Weg bringt, die die heimische Produktion fördert. Wir kaufen ja ausländische Waren aus drei Gründen. Entweder, weil sie lokal nicht existieren, zum Beispiel Südfrüchte in Deutschland. Oder, weil sie günstiger sind, zum Beispiel Waren, die in Billiglohnländern hergestellt werden. oder weil sie eine bessere Qualität, einen höheren Innovationsgrad haben, weil sie attraktiver sind als vergleichbare Produkte aus heimischer Produktion. Der sicherste Weg, einem Zollstreit aus dem Weg zu gehen, ist es, Industriepolitik zu betreiben, die an diesen drei Faktoren ansetzt. Dabei geht es nicht darum, autark zu werden, das wäre ein Trugschluss, aber es geht darum, erstens zu erkennen, wo die eigenen Abhängigkeiten herrühren und zweitens Möglichkeiten zu finden, diese Abhängigkeiten dann zu mitigieren. Das kann durch das Hochfahren eigener Produktion geschehen, aber eben auch durch Diversifizierung. Als Unternehmerin, als Manager sind wir dazu aufgerufen, genau diese Überlegungen für unser eigenes Unternehmen anzustellen. Das ist ohnehin schon hoch an der Zeit. Das Abflachen der Globalisierung in den letzten Jahren war eigentlich schon Grund genug dafür. Wir sprechen inzwischen schon von Slow-Balisierung, weil die Heydays des weltweiten Handels vorerst einmal vorbei sind. Dazu habe ich ohnehin schon mehrfach in diesem Podcast berichtet. Die Corona-Zeit war ein weiterer Impuls. Die plötzlichen Reise- und Transportbarrieren haben unsere Abhängigkeiten sehr deutlich gemacht. Die Chip-Krise in China, die Energiekrise als Konsequenz des Ukraine-Kriegs und nun die personifizierte Disruption Donald Trump. All das sollten für verantwortungsbewusste Politiker und vor allem auch für eben solche Führungskräfte dringende Impulse sein, die eigene Wertschöpfung in den Mittelpunkt zu stellen und parallel dazu die Handelsbeziehungen zu verbreitern. Punkt 1 war also, im Lichte der stumpf, brutal schlichten Verhandlungsstrategie von Trump die eigenen Verhandlungsskills zu schärfen. Punkt 2, die Disruption zum Anlass zu nehmen, die eigenen Fähigkeiten kritisch zu reflektieren, sie auszubauen, zu stärken und wo es notwendig ist, sein Netzwerk zu verbreitern. Und Punkt 3 schließt nahtlos daran an, nämlich sich zu fragen, wo abseits des lärmenden Trubels jetzt gerade sich neue Chancen bieten. Ein Motiv für die erratische Politik von Donald Trump, die nur darauf ausgelegt zu sein scheint, völlig sinnbefreit Staub aufzuwirbeln, ein Motiv für das Chaos ist wohl er selbst. Trump braucht den Konflikt, weil er dann im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Das ist insofern übrigens sehr vorteilhaft für seine Verhandlungsgegner, weil man sich eine solche Persönlichkeitsschwäche unglaublich leicht zunutze machen kann. Im aktuellen Fall hat er die Zolldrohungen gegen Kanada wieder zurückgenommen, weil Kanada Milliarden in den Grenzschutz investieren wird. Er verbucht es als Sieg für seine Drohgebärdenpolitik. In der Realität waren diese Investitionen aber bereits längst beschlossene Sache und sind ein Maßnahmenpaket, das noch unter der Regierung Biden ausgehandelt wurde. Man erlaubt Trump halt nun, es so darzustellen, als ob das durch sein Aufstampfen als starker Mann passiert wäre. Es ist geradezu absurd, wie dieser Streit beigelegt wurde, ganz offenbar dadurch, dass man einer narzisstischen Persönlichkeit schlichtweg Recht gegeben hat und das gegeben hat, was sie braucht. Viele Beobachter und auch viele Außenstehende haben sich in den letzten Tagen ganz auf diesen Handelsstreit fokussiert. In einer Welt, die von medialer Aufmerksamkeitsökonomie geprägt ist, führen Konflikte automatisch zu einem Tunnelblick. Dann beherrscht der Wahnsinn von Trump die Diskussionen. Wie ein Magnet zieht so etwas Schlagzeilen und Medienberichte an und es ist wie bei einem Unfall. Man schaut halt hin und lässt sich ablenken durch die Katastrophe, durch das Chaos. Unsere Stärke muss aber darin liegen, dieser Versuchung nicht nachzugeben. Denn genau in solchen Situationen lohnt vielfach der Blick in exakt die andere Richtung, dorthin, wo jetzt keiner hinschaut. Wirtschaftlicher Gewinn entsteht nicht selten aus einer antizyklischen Strategie. Der legendäre Investor Warren Buffett hat gesagt, man soll mutig sein, wenn andere ängstlich sind und umgekehrt, man soll ängstlich sein, wenn andere mutig sind. Wenn sich nun also die Aufmerksamkeit auf die US-Handelspolitik richtet, dann tun sich auf der anderen Seite Chancen auf, die aktuell nicht im Schlaglicht stehen. Die Fixierung auf Trump und seine wirtschaftspolitischen Kapriolen wäre ein Fehler. Während die Welt gebannt auf die neuesten Handelskonflikte der USA starrt, eröffnen sich in anderen Regionen und in nicht betroffenen Themenfeldern neue strategische Möglichkeiten. Europäische Unternehmen, die jetzt dort investieren und sich unabhängiger von den USA aufstellen, können damit einen langfristigen Wettbewerbsvorteil erreichen. Es ist immer zielführend, sich mit den aktuell heißesten Themen zu beschäftigen, die wichtigsten Trends im Auge zu behalten, zu verstehen, welche Auswirkungen die Schlagzeilen von heute auf das eigene Unternehmen haben können. aber mindestens so zielführend ist es, sich immer wieder zu fragen, wo schauen die anderen jetzt gerade nicht hin und welche Chancen ergeben sich daraus für uns? Der Blick nach vorne. Die gegenwärtige Fixierung auf Donald Trumps erratische Handelspolitik lenkt von einer viel wichtigeren Frage ab. Wo liegen die eigentlichen Chancen für europäische Unternehmen in dieser Situation? Wer nur reagiert, läuft Gefahr, sich von einer kurzfristigen Zolldrohung zur nächsten treiben zu lassen. Wer jedoch strategisch denkt, erkennt, disruptive Entwicklungen schaffen nicht nur Unsicherheit, sondern eben auch neue Spielräume. Drei dieser Spielraumerweiterungen habe ich Ihnen heute vorgestellt. Erstens, mehr denn je zeigt sich, dass erfolgreiche Unternehmensführung auch eine Frage der Verhandlungskompetenz ist. Wer international agiert, muss die Mechanismen unterschiedlicher Verhandlungsstrategien verstehen und situativ klug einsetzen. Unternehmen, die sich einseitig auf Machtdemonstration oder kurzfristige Gewinne konzentrieren, laufen Gefahr, langfristig übrig zu bleiben. Vielmehr geht es darum, sich so aufzustellen, dass man durch kluge Strategien, durch durchdachte Allianzen und strategisch fundierte Entscheidungsprozesse souverän in Verhandlungen eintreten kann. Zweitens, die wirtschaftliche Eigenständigkeit stärken. Der Ausbau einer selbstbestimmten Wertschöpfung ist essentiell. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Zunächst natürlich, wie schon häufig gesagt, gezielt auf die eigene Innovationskraft zu setzen. Dann Produktionskapazitäten auszubauen, zukunftsträchtige Technologien und Produkte herzustellen. Daneben Handelsbeziehungen zu diversifizieren, um nicht einseitig von einem großen Partner abhängig zu sein. Vor all dem steht aber die kritische Reflexion, eine Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen. Vielfach gelingt das am besten, wenn man externen Rat sucht. Der neutrale Blick von außen hilft, eigene Betriebsblindheiten zu überwinden. Und die gibt es oft in beide Richtungen. Dann werden eigene Schwächen nicht oder viel zu spät gesehen und dafür sich bietende Chancen nicht wahrgenommen. Wir sind als Strategieberatung Führungskräften mehrfach in solchen Prozessen zur Seite gestanden und konnten da jedes Mal ungeahnte Potenziale heben. Und drittens, die Kraft antizyklischer Strategien zu nutzen. Mediale Aufmerksamkeit konzentriert sich auf das Spektakel der aktuellen Auseinandersetzungen. Und genau da liegt der Moment für kluge strategische Entscheidungen. Während sich Wettbewerber über Handelsstreitigkeiten sorgen, können vorausschauende Unternehmen genau jene Märkte und Sektoren ins Auge fassen, die im Schatten der Aufregung Potenzial bieten. Wer jetzt neue Absatzmärkte erschließt, alternative Lieferketten aufbaut oder innovative Technologien entwickelt, kann sich langfristig Wettbewerbsvorteile sichern. Letztlich stellt sich nicht die Frage, wie man auf die USA oder Donald Trump reagiert, sondern wie man als Unternehmen und als Wirtschaftsstandort proaktiv eine zukunftsorientierte Strategie verfolgt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, nicht nur Zuschauer globaler Konflikte zu sein, sondern aktiv eine eigene Zukunftsagenda zu gestalten. Wahre Führung zeigt sich darin, wo man hinblickt, während alle anderen vom Chaos und vom Kalkül abgelenkt sind.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.